Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Zu Gast ist heute Stina. Stina hat zwei Kinder, sie ist Grundschullehrerin, arbeitet aber mittlerweile als Content-Creatorin und Autorin. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem Kanal Kopflos Herzvoll. Und ihr Weg zu dieser Arbeit als Content-Creatorin, zu ihren Themen, der war nicht immer ganz so einfach, weil sich einige Krankheiten auch dazwischen geschlichen haben und ihr das Leben schwer gemacht haben. Und in der Zeit hat sie ganz oft den Satz gehört, stell dich nicht so an. Genauso heißt auch ihr neues Buch und da geht es genau darum, mit welchen Sätzen wir manchmal konfrontiert werden, wie viel Druck uns von außen gemacht wird und wie wir trotzdem unseren eigenen Weg finden können. Und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich total, danke.
Der Satz, stell dich nicht so an, ist in meiner Wahrnehmung eine Frauenkrankheit. Oder also den hören, glaube ich, hauptsächlich Frauen. Wir stellen uns anscheinend ständig an, wird einem zumindest suggeriert. Nicht meine persönliche Meinung für alle, die zuhören. Aus welcher persönlichen Erfahrung von deiner Seite ist das Buch zu diesem Satz und diesen Sätzen entstanden?
Ja, ich glaube eigentlich aus vielen kleinen Erlebnissen, aber letztlich dieser große Einschnitt durch die Erkrankung am Guillain-Barré-Syndrom, weil ich da ganz lange mehrere Ärzte aufgesucht habe und man halt quasi gesagt hat, ja, stellen Sie sich nicht so an, ne? Das ist das Leben. So, und ernähren Sie sich gesund und bewegen Sie sich an der frischen Luft. Und ich war halt schwer krank in der Zeit. Und das war halt so ein ganz krasser Klickmoment, wo ich gemerkt habe, okay, ich darf mich anstellen, ich muss mich anstellen, sonst werde ich krank. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht, ja.
Also das teile ich, die Erfahrung. Ich habe auch eine chronische Krankheit und ich erinnere mich noch sehr gut an den Satz, stellen Sie sich nicht so an, tun Sie so, als hätten Sie keine Schmerzen mehr.
Ach so.
Weil jetzt kommt nämlich die Visite und Sie sind halt eine nervöse junge Studentin.
Ja.
Und ich war jung und ich habe mich nicht getraut, da so gegenzureden. Und heute würde ich sagen, was geht's noch?
Ja.
Und deswegen hat mich das in deinem Buch auch so berührt, weil glaube ich, so viele Frauen diese Erfahrung teilen, in der Medizin nicht ernst genommen zu werden. Und das ist ja wirklich auch gefährlich. Ja.
Ja.
Bei mir war es die Endometriose, wo es dann immer hieß, stellen Sie sich nicht so an, Periode tut halt weh.
Ja.
Also muss die so, bis ich mal hinterfragt habe, ob die wirklich so wehtun muss, dass man 2 Tage nicht zur Uni gehen kann oder in die Schule kann oder überhaupt irgendwie ohne Schmerztabletten und Wärmflasche im Liegen existieren kann. Und, das war dann tatsächlich erst sehr, sehr viel später. Aber vorher haben viele Ärzte gesagt, stellen Sie sich nicht so an, Periode tut halt weh.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Wir denken ganz häufig, dass wir dann allein damit sind, weil woher sollen wir wissen, ob wir uns anstellen? Also je öfter man uns das sagt, umso mehr glauben wir das irgendwann. Vor allem, wenn das dann halt von Menschen kommt, denen wir ja eigentlich das Fachwissen zutrauen. Also wir gehen ja hin, weil wir um deren Einschätzung bitten und weil die uns eigentlich was wert ist. Mhm. Und wenn wir halt nicht viel publiker machen, dass man sich eben nicht anstellen muss und dass es diese Erkrankungen gibt und dass es wichtig ist, auf sein Bauchgefühl zu hören, denn jeder so für sich in seiner Bubble, ja, vielleicht stelle ich mich ja an, ne, wenn der oder die das sagt, ich weiß ja nicht von anderen. Und das ist, finde ich, ein ganz toller Punkt an Social Media, dass wir da die Möglichkeit haben zu entdecken, wir sind gar nicht allein. Das geht voll vielen so und das macht irre stark. Und also einen selbst, einfach zu wissen, es geht so vielen Menschen so. Und das war so eine große Kraft für das Buch eigentlich, so dass das möglichst was Ähnliches bezwecken kann.
Und das ist ja das auch, was wir mit unserem Podcast wollen, ne? Also auch wenn es um Mama-Themen geht, so du bist gar nicht allein, weil du denkst ja, auch da, du stellst dich vielleicht einfach nur zu doof an.
Ja, ne? Wirklich. So. Ne, man steht da nachts alleine mit seinem Baby vorm Fenster und da gibt es ja dieses schöne Bild, wo man denkt, man ist so ganz allein und dann zoomt das raus und dann sind da ganz viele beleuchtete Fenster, wo Mütter mit ihren Babys nachts wach sind. Und da kriege ich immer Gänsehaut, weil ich denke, ja, wir sind so viele. Also ist echt so, ja.
Voll cool.
Und Wie ist es bei dir? Also erzähl doch mal ein bisschen von deinem Weg, wie du jetzt zu dem Job als Content Creatorin gekommen bist, und wie das für dich hilfreich war, auch mit diesen Erwartungen umzugehen, diesem Druck und diesen, ja, Steinen, die einem da in den Weg gelegt werden.
Ja, also ich wusste eigentlich damals nach dem Realschulabschluss nur, ich möchte auch mein Abitur machen. Mein Plan war immer, dass ich mir möglichst viele Türen öffne. Mhm. Und nach dem Abitur bin ich dann ein Jahr zu Hause geblieben, weil ich irgendwie jetzt gar nicht wusste, welche Tür will ich denn nehmen. So habe ich dann fürs Grundschullehramt entschieden und habe dann zum Ende des Studiums schon gemerkt, ans Ref will ich jetzt eigentlich doch nicht, schön, dass ich das jetzt studiert habe. Aber was kann ich denn machen? Weil ich mag die Pädagogik, ich mag psychologische Aspekte, ich schreibe gerne. Du könntest ja mal versuchen, den Doktor zu machen. Und ja, das ist halt so, das, wenn man schon in der Uni ist, ne, warum bleibt man dann nicht gleich? Ja, dann habe ich tatsächlich angefangen zu promovieren und als Dozentin zu arbeiten. Und da bin ich dann so krank geworden und habe überlegt, also man weiß letztlich nicht, was der Auslöser für die Krankheit war. Die Forschung ist da auch noch nicht so weit. Es wurde die Vermutung Stress geäußert, aber lässt sich halt alles nicht nachweisen. Und für mich ist es letztlich auch wurscht, weil ich habe da während der Reha halt total viel Zeit mit mir selbst verbringen müssen, zwangsläufig, und habe überlegt, was will ich eigentlich, was mache ich hier eigentlich? Also, wo bin ich? Gehe ich einen Weg, den ich gehen möchte, oder gehe ich irgendwas, weil ich denke, das ist toll oder das erwartet man oder das finden andere dann vielleicht super, und mache ich das für mich oder denke ich, ich bräuchte den Titel? Also ich habe mir so viele Fragen gestellt, habe dann erst noch voll die Motivation geschöpft und gesagt, ich ziehe das jetzt durch, ich schaffe das. Ja, habe dann aber kurze Zeit später einfach bewusst wahrgenommen, nee, will ich nicht. Ich will das eigentlich gar nicht. Und dann habe ich einen anderen Job gesucht, habe in der Grundschulbetreuung gearbeitet, habe aber während der Reha meinen Instagram-Account angefangen. Und da nahm das dann seinen Lauf, dass ich halt die Poesie geteilt habe, weil ich gemerkt habe, okay, mentale Gesundheit, für sich einstehen, das ist so wichtig. Und den habe ich immer so nebenbei plätschern lassen. Und während der Grundschulbetreuung ging das dann los, dass ich merkte, boah, Social Media macht mir richtig Spaß. Also es ist nicht das Influencen an sich, sondern es ist dieses Kreieren, mit Menschen in Kontakt kommen. Ich bin ein absolut introvertierter Mensch. Also ich gehe nicht gerne raus, aber ich schreibe gerne mit Menschen. Und diese Gemeinschaft zu schaffen, das fand ich so toll. Und ich liebe auch Fotografieren und überhaupt. Das war so gut, dass ich dann gedacht habe, Mensch, vielleicht findest du ja einen Job als Social Media Managerin. So, und das war dann eigentlich so ein großer Sprung für mich nochmal, weil dann bin ich von der Grundschule, also großer Sprung in Richtung, was ich möchte, weil ich erst in all den Jahren überhaupt gemerkt habe, was ich eigentlich möchte. Obwohl ich schreibe, seit ich 16 bin, habe ich gedacht, ich sollte Lehrerin sein oder Dozentin. So, das hat so viele Jahre und so viele Steps und so viele Änderungen gebraucht, bis ich jetzt sagen kann, ja, ich glaube, das ist voll das, was ich liebe. Und ich habe seit 3 Jahren keinen Urlaub und kein Wochenende und ich lieb's. So, und genau, dann habe ich, als das zweite Kind sich angekündigt hat, in dem Unternehmen als Social Media Managerin aufgehört und bin seitdem nur noch Content-Kreatorin und dann kurz danach quasi auch Autorin geworden. Ja.
Ja, nur noch, also, muss man, glaube ich, nicht mehr sagen. Ne? Man neigt noch dazu, aber es sind ja wirklich
lediglich Jobs, kann man vielleicht sagen.
Ja.
Ja, also ich habe zwischenzeitlich mehrere Jobs gehabt, weil das immer nebenbei irgendwie lief und sich ja aufbauen musste, so aufgebaut werden musste. Aber dann war ich quasi, habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt so, weil ich halt auch Mutter sein möchte. Also sonst wäre das zu viel gewesen.
Ja, und ich finde das so schön in deinem Buch und auch auf deinem Kanal, wie man halt sieht, dass du dein eigenes Ding jetzt gefunden hast, ja, und eben auch andere ermutigst, das zu machen. Und das alles neben Kind und so. Weil das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Und ich sehe jetzt, wenn wir sprechen, auch noch viel mehr Parallelen. Ich habe mich auch Lehramt studiert.
Was?
Ja. Und bin auch nie ins Ref, weil ich dann dachte, nee, auf gar keinen Fall. Und da war vielleicht auch meine, also ich habe Morbus Crohn, ne, eine chronische Krankheit, da war auch für mich klar, dass lässt sich vielleicht auch gar nicht so gut vereinbaren, da immer vor der Klasse zu stehen. Jetzt geht's mir sehr gut damit, aber ja, also auch verschlungene Wege, nicht alle so straight gemacht wie Michelle, glaube ich.
Nein, das ist nicht wahr. Ich war tatsächlich in Konstanz für Lehramt eingeschrieben.
Ach nein.
Aber habe dann noch kurzfristig den Platz in Innsbruck fürs Psychologiestudium gekriegt, was der straighte Weg war. Also ich wollte ja da immer hin, aber ich hatte schon den Ausweichplan, wenn das mit der Psychologie nicht klappt, wegen Numerus Clausus und Aufnahmeprüfung in Österreich und so, mich für Lehramt, oder war ich schon eingeschrieben, das war schon mein Plan B tatsächlich.
Oh, spannend. Ich wollte immer Psychologie studieren, aber mein NC hat nicht gereicht für Deutschland. Also für das, was...
Ja, meine auch nicht. Also das, so ehrlich muss ich sein. Aber ich meine, der liegt halt einfach bei 1,0. Ich meine, den hat man schnell mal verpasst. Also.
Ja, ja.
Krass. Genau, und dann bin ich nach Österreich, weil dort Aufnahmeprüfung war und kein Numerus Clausus.
Oh, wie schlau. Also, ne? So, wirklich zu gucken an den Menschen, ob der Mensch dafür geeignet ist, auch und unabhängig von seinen Noten.
Ja, ob er die Fähigkeiten mitbringt. Das war halt mit Englisch und Mathe und Verständnis und so. Da haben sie halt einfach geschaut, hast du die Grundeignung. Da war meine Chemienote halt dann einfach egal.
Ja, genau, sowas. Mhm.
Ja. Fand ich sehr gut.
Okay, also ich lerne auch über Michelle Neues. Du hast dich für Lehramt eingeschrieben.
Ja. Und weißt du, was das Schockierende ist?
Was?
Mathe und Informatik.
Okay, das schockiert mich wirklich.
Ja. Krass.
Okay.
Gut, ja, da aber um mich geht's ja nicht.
Aber ja. Genau. Ja, und jetzt in deinem Buch erzählst du ja auch so ein bisschen diesen Werdegang und du gehst es eben anhand von solchen Triggersätzen durch, die dich da begleitet haben, blöderweise, und die uns auch begleiten. Auch das Thema Mutterschaft und Elternschaft. Und da wir ja vorwiegend Mütter als Hörerinnen haben, würde uns mal interessieren, welche Sätze dir da so begegnet sind, wie du mit denen umgehst und wie andere da vielleicht besser mit umgehen können, als sich davon getriggert zu fühlen.
Ja, also da ist vor allem dieser Satz, also bereust du Mutterschaft. Der hat mich ganz, ganz arg beschäftigt, weil ich nicht die Mutter geworden bin, die ich dachte, dass ich sie werde. Also ich habe wirklich gedacht, sobald das Baby da ist, möchte ich nichts anderes mehr. Mhm. Nicht, weil das ein Zwang ist, sondern von innen heraus, weil dieses Baby dann mein Ein und Alles ist. Ich möchte darin aufblühen, Mutter zu sein. Und aber meine anderen Leidenschaften sind nicht weg gewesen. Also ich hatte ganz große Angst, mich selbst zu verlieren. Ich brauche ganz viel Zeit für mich selbst. Ich brauche Instagram, also ich brauche meinen Job, weil ich mich da irgendwie kreativ ausleben kann. Und ich liebe das Muttersein. Wir haben noch ein Kind bekommen. Ich will es auch nicht anders. Und das ist, glaube ich, das, was mich dazu, also zu den Menschen unterscheidet, die Mutterschaft tatsächlich bereuen. Die würden sagen, ich liebe meine Kinder. Es ist cool, wie es ist. Aber hätte ich noch mal die Möglichkeit, würde ich mich nicht für Kinder entscheiden. Und ich würde es immer wieder tun. Ich bereue Mutterschaft nicht. Es gibt einfach nur viel zu wenig Aufklärung darüber, wie unterschiedlich Mutterschaft sein kann. Dass eben nicht jeder komplett in der Mutterrolle so aufgeht wie jemand anders. Dass nicht Muttersein bedeutet, du musst jetzt auf Instagram alle Rezepte teilen und Montessori haben und was weiß ich nicht alles. Wenn man das alles nicht so fühlt, dann bist du keine schlechte Mutter und du bereust Mutterschaft deswegen nicht, sondern du bist halt die Mutter, die du bist, und andere sind andere Mütter. Also es gibt so viele Facetten von Mutterschaft und dieses, also bereust du Mutterschaft, das sagt auch die Psychologin zu mir, wenn sie Mutterschaft bereuen, da gibt es ganz viele von. Ich bereue das nicht. Also warum bereue ich es direkt, wenn ich nicht so bin wie andere oder wie das Bild von Mutterschaft aussieht? Und das ist so ein Ding, was mich ganz, ganz doll mitgenommen hat und ganz doll beschäftigt und was ich unbedingt in die Welt schreien möchte, dass es halt nicht die Mutter gibt, nicht das Mutterbild. Also es gibt es offensichtlich schon, sonst würden diese Sätze nicht entstehen, aber in Person gibt es das eigentlich nicht. So, wir dürfen komplett unterschiedlich sein, und wenn du weiter Volleyball spielen willst, während du Mutter bist, dann spiel weiter Volleyball. So, ne? Und wenn du gar nicht so gerne kochst, dann kochst du halt nicht so gerne. Also man wird kein anderer Mensch, man ist immer noch man selbst. Und das ist mit, glaube ich, der krasseste Satz. So, als dann auch die Psychiaterin, als die dann auch sagte, ja, das ist okay, wenn sie Mutterschaft bereuen. Ich bereue das nicht. So,
Ich will es nur so machen, wie ich es machen will, ne?
Ja.
Wir brauchen mehr Akzeptanz für diese Gleichzeitigkeit, oder? Wir können Mütter sein und selbst wir selbst bleiben, oder? Das eine löscht das andere ja nicht aus oder muss es nicht auslöschen.
Richtig.
Mich macht das wahnsinnig, weil ich bin auch total wahnsinnig gern Mutter. Und es war für mich auch tatsächlich so ein Moment, der war da und es war so, oh wow, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Viel zu viel Gefühle und bla. Aber ich war ja trotzdem noch ich und eben mach auch noch gern mein Ding und habe relativ schnell wieder mit dem Schreiben angefangen und dann das erste Buchprojekt, weil das mein Selbst ist, meine Selbstverwirklichung. Ja. Neben meiner Mutterschaft. Das nimmt ihr auch nichts.
Nee, das ist es nämlich. Und deswegen lieben wir unsere Kinder auch nicht weniger. Wir haben diesen krassen Drang, immer dran zu hängen. Ja, ich habe dann gelesen, geschrieben, ich habe ein heißes Bad genommen. Also ich liebe meine Kinder, aber nee, das ist und. Ich liebe meine Kinder und ich liebe auch mich. Das und das. Ja,
Und das ist so komisch. Ich denke mir gerade, wenn man jetzt von der Partnerschaft erzählt, das sagt ja auch keiner. Du hast was für dich gemacht, liebst du deinen Partner nicht?
Ja,
also stimmt. Da wird es nie in Frage gestellt, dass man auch noch mal selber sein kann und was machen darf nebenbei. Aber bei Kindern offensichtlich, wir sprechen ja öfter drüber, da ist diese komplette Aufopferung und Leugnung des eigenen Selbst dann plötzlich gefordert. Und das ist, macht ja überhaupt keinen Sinn, weil Liebe ist ja was Zusätzliches. Das verdrängt ja nicht andere Dinge.
Genau. Na eben, es so ist ja nicht deine einzige Identität dann, oder? Du bist ja dann trotzdem noch Partnerin und Freundin und Tochter von deinen oder Schwester und eben auch noch einfach du.
Ja, also ich schreibe ja nicht plötzlich nicht mehr gerne. So. Ja. Also es gibt sicherlich Mütter, bei denen
nur noch Kindergeschichten.
Cool.
Ja, nur noch fürs Kind.
Also den Hyperfokus hatte ich, ne? Ich wollte auch so ein Kinderbuch schreiben und was weiß ich nicht alles. Aber
hatte ich auch.
genau. Das ist, glaube ich, mit der wichtigste Satz. Ja. Mhm.
Aber das heißt, es ging dir auch nicht immer gut, als du Mutter geworden bist?
Nein, ich hatte auf jeden Fall beim ersten Mal eine Wochenbettdepression und jetzt eigentlich auch so von den Gefühlen her. Beim ersten Mal war ich halt relativ spät, aber ich war dann auch beim Arzt damit und dann halt auch bei der Psychiaterin und da hat sich dann auch ADHS und so rausgestellt. Aber es ging mir gar nicht gut. Einmal durch ADHS, weil ich so krass an meinen Routinen hänge und die alle nicht mehr hatte und dieses gar nicht kreativ sein können. Also das hat mein Gehirn auch irgendwie, das ging nicht. Ich konnte mich nicht so darüber freuen, wenn ich so musste. Wisst ihr, wie ich meine? Also da war nichts anderes mehr. Mhm. Und dann zeitgleich mit diesem Gefühl von, ich bin nicht so, wie ich es gehofft habe. Also auch, ich bin mit mir selbst nicht klargekommen, dass ich jetzt nicht so war, wie ich es gedacht hatte. Das war irgendwie auch, glaube ich, was irgendwie verarbeitet werden musste. Und dafür war aber keine Kapazität. Mhm. Und dann war das erste Kind auch noch sehr reizoffen, hat viel geweint. Und das war viel tragen und dann viel, leg's doch mal ab. Ne, so und so wird es nicht selbstständig und so lernst das nicht. Und ich bin so richtig heftig gefühlt geschlittert in dieses Mama-Sein. Also ich musste mich selbst kennenlernen, ich musste meine eigene Position in dem Ganzen finden und direkt für mein Kind zeigen, ich höre nicht darauf, was andere sagen, ich spüre, was du brauchst, egal wie viel du schreist, ich bin hier und das ist egal, was die anderen sagen. Und das konnte ich noch nie gut in meinem Leben für mich selbst einstehen. Sonst wäre ich auch gar nicht so krank geworden. Das war so eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, dieses Ganze hat psychisch so viel gemacht, dass ich erstmal voll überhaupt gar nicht klargekommen bin. So, ja.
Total nachvollziehbar. Ich meine, an diesen falschen Erwartungen an Mutterschaft, an diese Mauer prallen wir, glaube ich, fast alle. Oder man stellt sich's vorher doch ganz anders vor und sind nicht darauf vorbereitet, wie es dann wirklich ist. Und wenn dann noch so in dem Fall auch Vorbelastungen dazukommen, oder? Da war ja schon eine Krankheitsgeschichte.
Ja, ja.
Und dann war dein Fass ja schon leer, als du in diese Sache geschlittert bist.
Zumindest vielleicht leerer kann man nicht sagen, ne? Nicht mehr ganz so voll gefüllt, ja. Mhm. Und ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt ist es mir entfallen. Ja, weiß ich nicht mehr.
Macht nichts, aber es waren in der Erzählung waren noch einige Triggersätze drinnen, die Eltern so gerne hören, so wie sonst wird's nicht selbstständig. Ich und man muss doch und muss es doch mal ablegen und du kannst es nicht so verwöhnen. Und, was würdest du sagen, wie hast du da wie bist du zu der Erkenntnis gekommen, dass lass die anderen reden, ich höre auf meinen Bauch?
Oh ja, schwierig zu sagen. Ich schätze, das war vielleicht auch so ein bisschen schon die Vorerfahrung, die ich im Leben gemacht habe. Also, dass ich schon so damit gestolpert bin, dass ich nicht auf mein Herz und auf mein Bauchgefühl gehört habe, sondern dass ich halt dann ja so krank geworden bin, weil ich mir immer wieder habe sagen lassen, ich würde mich anstellen und anderen geht es viel schlechter. Und dann kommt halt hinzu, dass ich immer meine Eltern tatsächlich als ganz krasse Stütze hatte. Also die haben mich in allem immer wahr und ernst genommen und so war es natürlich auch, als ich Mutter geworden bin. Die haben immer gesagt, du weißt, was dein Kind braucht. Ne? Und meine Mama hat auch immer gesagt, weil ich dann selber dazu neige, ich weiß, ich stöhne auf hohem Niveau. Und meine Mama hat schon immer gesagt, Püppi, du darfst dich auch einfach beschweren. Mir musst du nicht immer dazu sagen, dass du dein Kind liebst oder was du denn sonst machst oder so. Ne? Und das war einfach, das hat so unheimlich viel Kraft gegeben. Wenn da mindestens ein Mensch ist, also mein Mann ja sowieso, aber der war ja irgendwie viel involvierter. Und das, ja, das hat mich, glaube ich, schon stark gemacht. So dieses Learning aus der Zeit davor, dass es schon richtig sein kann, wenn man auf sich selbst hört. So mit dem Zuspruch von nahestehenden Personen. Ja, und so war das dann irgendwie, dass ich gedacht habe, nee, ich habe mein Baby angeguckt und gedacht, ich glaube, wir kriegen das hin. So, wir versuchen das mal so, wie wir das denken.
Das ist sehr schön.
Total. War ein großes Lob an deine Eltern für so viel Unterstützung. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Nein, das ist gar nicht. Also sonst wäre ich auch generell nicht da, wo ich bin. Ne? Also so mit 30 zu sagen, ich wechsle nochmal den Job und ach, ich studiere hier, aber dann mache ich doch das. Ach, oh, und jetzt mache ich irgendwie was mit Social Media. So, ne? Und die haben immer gesagt, ja, go for it. Und wenn was ist, wir sind da. Klasse. Und wenn du fällst, dann fangen wir dich. Und das ist die größte Sicherung, die man haben kann. Ne, wenn du weißt, egal von wo ich falle, wie schnell ich falle und wie tief ich falle, da sind Menschen, die nicht sagen,
ich hab's dir gesagt,
sondern die dann einfach sagen, ja, möchtest du Mayo oder Ketchup zu den Pommes? Also, ja.
Toll.
Ja, und auch zu sagen zum Kind, dass du gesagt hast, wir schaffen das. Also ich als selbst Erfahrene mit einer Wochenbettdepression ist das ein Riesenschritt und ist das richtig toll, das sagen zu können und das fühlen zu können, ne, wir schaffen das, weil ja oft das Gefühl da ist, ich kann es eben nicht schaffen oder ich
bin nicht gut genug. Ja, das kam auch sehr spät. Also, ne, es gab durchaus Zeiten, da lag das Baby, hat geweint, ich habe es angeguckt und gedacht, ich weiß, ich müsste jetzt sofort, der Impuls müsste da sein, oh, dieses schreiende Baby. Und der Impuls war nicht da. Also ich habe mein Kind nie schreien lassen. Ne? Das waren Sekunden. Aber Sekunden, die mir zu denken gegeben haben, weil da nicht dieses sondern so dieses ich kann nicht. Ich wusste lange nicht, wie ich das irgendwie machen soll. Aber sowas wie schreien lassen oder das Baby, wenn es weint, erst noch von mir weglegen, das kam einfach trotzdem nie in Frage.
Wobei ich das total gerne, ich möchte das ganz kurz einordnen, auch für unsere Hörerinnen, weil es gibt schon einen Unterschied zwischen, das Kind schreit und weint kurz und ich reguliere mich erst selber, damit ich dann eine gute Regulationshilfe für mein Baby sein kann, oder ich lasse es gezielt schreien, wo ich sogar eigentlich reguliert bin, weil ich damit einen Zweck erfüllen will, wie dass es irgendwas lernt. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja. Und zur Prävention von Schütteltrauma und Verletzungen, die auch Babys zugefügt werden, ist es wichtig zu wissen, ich darf es kurz weinen lassen, auch kurz aus dem Raum gehen und ein Glas kaltes Wasser trinken, Tür schließen, atmen und dann wieder gehen, um reguliert mein Kind zu regulieren. Das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Haltung, als ich stehe da und sage, du schreist jetzt mal, weil du musst jetzt lernen, dass nicht alleine immer jemand springt oder dass du alleine schläfst. Also das ist mir nur ganz wichtig, weil bevor man irgendwie unreguliert aus der Haut fährt,
das habe ich nämlich auch gelernt.
Ja, das ist mir auch immer eine ganz wichtige Botschaft.
Aber wir sehen da jetzt, was das auch nochmal für einen Druck macht, wenn man es gut machen will und richtig machen will, und es ist ja richtig und wichtig, dass man sich dann plötzlich Erwartungen an sich stellt, die halt übermenschlich sind, ja?
Ja.
Dass ich das immer gut hinkriegen muss und dass die 3 Sekunden vielleicht schon meinem Kind schaden könnten, ne? Und dann fängt das Denken an. Das sieht man mal, was, also es ist so super wichtig, aber dass halt auch einfach krasse Erwartungen an Mütter dazukommen heutzutage, weil wir mehr wissen, was super gut ist, aber was uns auch manchmal das ganz schön schwer macht, zufrieden mit uns zu sein.
Und es wissen auch leider immer noch nicht genug. Also mir hat ja eine Kinderärztin geraten, mein Kind schreien zu lassen. So, also ich bin da rausgegangen und ich, ja, nee, das kann man nicht mal in Worte fassen. So, und das ist gefährlich, weil ich war in dem Moment schon so gefestigt, ich wusste, egal wie schlecht es mir geht, ich werde mein Kind nicht mit Intention des Lernens schreien lassen. Werde ich nicht. Das kam für mich niemals in Frage und ich fand das so schlimm, dass eine Person, der ich mich anvertraut habe, ich habe ihr gesagt, mein Kind wird oft wach, es trinkt noch viel, sie müssen sogar noch die Windeln nachts wechseln. Ja, ich möchte nicht, dass mein Kind in seiner Pipi schläft, pardonnez-moi. Aber das war halt so, ja, aber es muss das auch lernen. Also dann einfach mal schreien lassen, rausgehen, die Tür zu machen. Ich weiß, das ist hart, aber sonst lernt es das nicht. Und wenn das Menschen hören, verunsicherte Menschen, die Hilfe suchen, die sich schwach fühlen, und wann ist man schwächer als in diesem Moment, wo man als Mutter für ein anderes Leben verantwortlich ist? Und wenn dir dann jemand sagt, zu dem du aufsiehst, dem du vertraust, das muss das Kind lernen. So, das legen sie es weg, lassen sie es schreien, machen sie die Tür zu. Das war kein regulieren sie sich selbst, das war, es muss das Kind lernen. Ne?
Genau.
Wo ich dachte so, dann machen Menschen das.
Also das natürlich mit Autorität, oder? Wir geben Medizinern, MedizinerInnen ja diese Autorität, oder? Wir kommen zu euch, wir wissen nicht, was wir tun sollen, wir wissen nicht, was uns fehlt oder dem Kind. Und sagt uns bitte, was wir machen sollen. Und dann sagen die uns solche Sachen, wo logischerweise vertrauen viele Menschen, die jetzt nicht die Erziehungsratgeber und Herbert Renz-Polster Bücher gefressen haben, vertrauen darauf, was der Mediziner sagt oder die Medizinerin und sagen, das okay,
so
dann probiere ich das mal.
Gefährlich, genau so.
Und 3
ist
Tage
das.
Später schreit das Kind auch nicht mehr. Also hatte die dann auch noch recht und dann empfehle ich es noch meiner Freundin.
Ja, und die dann auch weiter und weiter.
Ja,
und,
es ist dann,
irgendwann sagt die nächste Generation, hat ja damals auch geklappt. Ne? So läuft es denn, ja.
Es ist komplett so, also es macht mich selber rasend und es fühlt sich manchmal an wie Kampf gegen Windmühlen. Aber man muss trotzdem weiter drüber reden, dass es dann immer mehr Menschen erfahren.
Es wird auch besser, ne? Also es verbreitet sich eigentlich, die Forschung wird besser. Wir haben Dinge, die wir uns heranziehen können, wenn wir uns gegen Menschen wappnen wollen. Und ich glaube, das hilft auch ganz vielen. Wenn dann jemand sagt, ja, nee, du musst dein Baby schreien lassen. Vielen Menschen hilft es dann zu sagen, nein, das muss ich nicht. Und es ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen, dass das meinem Kind schadet. So, das macht schon mal so ein bisschen Power.
Und da ist Social Media so schwierig, es manchmal ist, weil auch solche Inhalte da natürlich stattfinden. Aber so Kanäle wie deiner, die eben das auch anders, also Mutterschaft anders erzählen und sagen, wir können da stark sein und wir können da für uns einstehen und wir können unseren Weg gehen. Ne? Das hilft halt, glaube ich, schon, gerade in der Zeit, in der man Mutter ist und nicht rauskommt und den Austausch nicht immer hat, ne? Dass man da auch sieht, das ist völlig okay, meinen Weg zu gehen und dafür einzustehen, für mich einzustehen, für mein Kind einzustehen. Also mir helfen solche Sachen sehr.
Mir hat es auch geholfen. Also ich habe auch in der Zeit viel durch Social Media gescrollt und ich habe selber irgendwann gemerkt, ich habe viel drüber geschrieben und manchmal war mir das fast zu viel, weil ich kam selbst dann nicht mehr raus, ne, wenn man sich den ganzen Tag damit befasst. Und da habe ich selbst gemerkt, okay, ich muss mir auch selbst wieder Leichtigkeit in den Alltag bringen. Dafür sind einfach mein Job und mein Privatleben zu sehr miteinander verknüpft, weil ich auch den ganzen Tag Nachrichten dazu beantworte und so. Und aber es ist trotzdem so enorm wichtig und ich bin jedem Menschen dafür dankbar, der zu seinen Gefühlen steht, egal in welche Richtung sie gehen. Also auch wenn die sagen, ich bin voll und ganz Mutter und ich verstehe nicht, dass viele jetzt so schlecht über Mutterschaft reden, dabei ist es nicht schlecht, sondern halt nur ehrlich, dann ist es schön, wenn du das so empfindest, aber dass alle Empfindungen nebenher parallel passieren können. Also da danke ich jedem Account für, jedem Menschen für, der sich da sagt, okay, ich gebe mich auch den bösen Rückmeldungen hin, aber es ist wichtig, dass wir viele sind und dass da niemand alleine da draußen ist.
Das wollte ich gerade noch fragen. Kriegt man, wenn man so einen Kanal macht, auch dann noch solche Sätze hingeworfen? Wie stell dich nicht so an? Wirst du damit auch noch konfrontiert? Und ist das, wie ist das, wenn man das so ja in so einer Öffentlichkeit nochmal kriegt?
Ich würde sagen, ich habe eine sehr, sehr liebevolle, empathische Community. Ich weiß von anderen, dass es extremer ist, dass die viel zu hören bekommen. Bei mir hält es sich wirklich im Rahmen. Also ich bekomme wesentlich mehr Gegenwind, wenn ich was zum Thema Körperbild mache, als zum Thema Mutterschaft. So, zum Thema Mutterschaft, da kommt manchmal sowas wie, ja, ach, du gehörst eigentlich eh in die Küche und ich verstehe nicht, warum jetzt plötzlich alle Mütter arbeiten müssen. Und da ganz, ganz selten. Aber okay. Das meiste ist wirklich eher so, cool, ich auch. So, davon gibt es wesentlich mehr, ja.
Aber Körperbild ist ein Riesenthema gerade, oder? Das erlebe ich auch so.
Ja, ist es. Gerade als Mutter, also nicht gerade als Mutter, einfach auch als Mutter, ne, wenn sich der Körper verändert hat. Und uns wird häufig suggeriert, wenn wir nicht den gesündesten Körper haben, dass wir den auch gar nicht haben wollen. Also nur weil wir sagen, ich fühle mich gut, so wie ich bin, dann sagen viele gleich, ja, das ist aber ungesund und du musst es ändern. Und erstmal ist das mein Ding, aber zweitens, nur weil ich gerade mit dem, wie ich bin, zufrieden bin und mich akzeptiere, heißt das nicht, dass ich parallel nicht versuche, mich gesund zu ernähren oder wieder mit Sport anzufangen. Ich kann leider asthmatisch bedingt so gut wie keinen Sport mehr machen. Das heißt, das ist sowieso ein Thema für sich. Aber trotzdem versuchen die Menschen ja vielleicht ihre Wege, aber ihnen wird immer direkt unterstellt, wenn sie sich selbst akzeptieren, dann ändern sie auch nichts mehr an sich. So, also, und das betrifft auch uns Mütter, ne, mit unseren veränderten Körpern. Ja.
Ja, das ständige Vergleichen und das, was du sagst, ne, es darf eigentlich nebeneinander bestehen und das auch, was dein Buch sagt, ne, find deinen Weg, ich habe meinen so gefunden und du kannst es auch, dass das oft auf der Strecke bleibt im Moment, dass wir da einfach nicht so, also zumindest in Social Media habe ich erlebt es auch so, dass man da nicht so solidarisch ist, sondern einfach immer das Haar in der Suppe sucht, das ist sehr ärgerlich, ja.
Ja.
Jetzt, ja, ich glaub, zu mir hat eine Therapeutin mal gesagt, Selbstakzeptanz ist nicht das Ende des Weges. Nur weil du jetzt diesen Moment akzeptiert hast, ich bin jetzt so und damit das geht, heißt das nicht, dass wir uns nicht weiter verändern wollen. Ja. Also es ist nicht das Ende des Weges.
Wie schön, ja. Wirklich.
Ja, fand ich auch total so. Oh, ja, alles klar, ich kann mich jetzt so nehmen und sagen, okay, ich bin ja auf dem Weg. Und das ist jetzt gerade meine Station. Und von hier gehe ich weiter. Aber ich akzeptiere diesen Moment auch so.
Damit weil ich nicht später, ja.
Weil ich bin so jemand, der dauernd an sich selber rumkrittelt, weil ich noch nicht da bin, wo ich hin will.
Mhm.
Statt jetzt mal zu sagen, okay, ich bin ja auf dem Weg dorthin, wo ich hin will. Und bin aber jetzt auch schon gut und okay. Und geh weiter, so, sondern bin die ganze Zeit unzufrieden, weil ich noch nicht da drüben bin. So.
Genau so ist es. Und das habe ich auch immer gemacht, bis ich im Krankenhaus lag und dachte, das war's. Und dann habe ich wirklich gedacht, boah, Stina, wie viel Zeit hast du in deinem Leben damit verbracht, anders sein zu wollen? Vor allem dein Körper sollte sich immer ändern. Und ich habe mir geschworen, das wirst du nicht wieder machen. Egal, wann dieser Moment kommt, wo du rückblickend über dein Leben nachdenkst, du willst nicht. Dir soll nicht einfallen, ich habe so viele Diäten gemacht, ich fand mich so oft so unschön und ich wollte immer anders sein. Ich will nicht mein ganzes Leben damit verbracht haben, mehr anders sein zu wollen, so irgendwo hinzukommen, zu irgendeinem Punkt. Ich möchte zurückblicken und denken, ja, ich habe vielleicht viele Prozesse durchgemacht, aber ich habe während der Prozesse mein Leben verdammt nochmal genossen. So, und das war so eine ganz krasse Erkenntnis. Und das spielt da auch mit rein, in vielen Bereichen und auch zum Thema Körperbild, ja.
Das ist ein wundervolles Ende, würde ich sagen. Weil, ist es einfach, weil das wäre für mich auch so eine Botschaft, die vielleicht alle, die bis zur Minute 33 zugehört haben, mitnehmen können und sagen können: So, ja, eigentlich, ich kann ja auf dem Weg sein und es ist toll, auf dem Weg zu sein und Ziele zu haben, aber ich bin auch jetzt schon. Bin auch jetzt schon gut und okay und toll und in Ordnung und dass ich überhaupt diesen Weg gehen kann, ist ja schon ist ja, ja schon echt herausragend. Und genau, im Jetzt auch mal sein und nicht nur in. Manche leben in der Vergangenheit und denken und dauernd drüber nach, was hätten sie anders machen sollen. Und andere denken an das, wo sie hinwollen. Und der Moment verstreicht ungesehen.
Viel zu oft. Im schlimmsten Fall, bis irgendwas Schlimmes passiert. Und das muss ankommen, bevor was Schlimmes passiert, im besten Fall.
Sehr gut. Ja, wir haben das Glück, dass wir dein Buch, für alle, die sich jetzt gedacht haben, boah, ja, so Triggersätze kenne ich, da rollen sich mir auch die Nägel auf, wenn ich sowas höre und da möchte ich gern was dazu lesen, haben wir das Glück, dass wir eins verlosen dürfen. Und ihr findet wie immer alle Infos in der Steady-Mail, die Katharina immer so schön vorbereitet und ausschickt. Und dürft uns dann gerne mal schreiben, welcher Triggersatz bei euch so richtig die Faust ballen lässt und das Magenkrummeln auslöst. Wir freuen uns schon, das zu lesen und hoffen, dass was dabei ist, was die Stina dann auch gut zerpflücken kann in ihrem Buch, wenn ihr es gewinnt. Genau. Und jetzt an dich noch, Stina, wer noch mehr von dir erfahren möchte, wo findet man dich? Sag auch noch mal gerne, wie das Buch heißt oder falls du es da hast, halt es in die Kamera.
Ich bin super vorbereitet. Genau, ich habe es natürlich nicht da.
Ich blende es ein.
Dankeschön.
Perfekt. Aber wo finden wir dich, wenn wir noch mehr lesen wollen?
Genau, also ich heiße bei Instagram kopflos herzvoll. Mhm. Mit dem Kopf in den Wolken und dem Herz auf der Zunge. So kann man sich das dann vielleicht besser merken, weil der Name ja ein bisschen verwurschtelt klingt. Okay, so kann man sich es eigentlich auch nicht besser merken. Ist beides eh nicht komplett.
Wir verlinken das auch.
Nicht wirklich, aber wir packen es in die Shownotes.
genau. Und da teile ich eigentlich die Beiträge, die Stories aus dem Alltag und auch ein paar Infos und auch Blicke noch weiter ins Buch. Das heißt, stell dich nicht so an, Triggersätze, die du ziehen lassen darfst. Ich freue mich über jeden Menschen, der vorbeischauen mag.
Wir uns auch. Gerne auf Spotify abonnieren, Glöckchen wegmachen, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Auf Instagram folgen und gerne mal ein Like da lassen oder bei Spotify eine positive Bewertung. Freuen wir uns auch immer sehr. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und zuhört. Bis dahin. Eine ganz tolle Zeit und herzlichen Dank, Stina, für dein Buch, deine Arbeit und deine Zeit.
Ich danke euch.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.